Da sind wir wieder, die Sirene des Körpers, der Podcast, der deine Sinne schärft und dich lehrt, auf deinen Körper zu hören. Hallo und herzlich willkommen. Letzte Woche hatte ich das offene Gespräch mit Susi Beck zum Thema Resilienz. In unserem Gespräch erforschten wir die tiefen Facetten der Resilienz und tauchten ein in die sieben Säulen des Lebens. Durch eine Mischung aus Wissen und persönlichen Einblicken erkundeten wir, wie Selbstwahrnehmung, Empathie und andere Schlüsselelemente uns dabei helfen, Herausforderungen zu meistern. Das offene Gespräch enthüllte ebenso Herangehensweisen, um transformative Prozesse in Gang zu setzen. Für mich ein inspirierendes und erfrischendes Gespräch, eine extrem bereichernde Diskussion. Ich hoffe, wir konnten Impulse setzen, zum Nachdenken anregen, vielleicht auch ein wenig konfrontieren. Danke auch an euch über das Feedback und die persönlichen Fragen. Ja, und in der heutigen Folge wird wieder mal ein Themenwunsch erfüllt. Es geht um eine sogenannte autoimmune Erkrankung, die die Schilddrüse betrifft. Hierbei greift angeblich das Immunsystem fälschlicherweise die Schilddrüse an, was zu einer chronischen Entzündung führt. Ich verwende bewusst das Wort angeblich, da ich bereits vor Jahren auf Hinweise gestoßen bin, die mich zum Nachdenken angeregt, nachhaltig beeindruckt und dazu veranlasst haben, mich weiter intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich möchte zumindest den alternativen Blick und den Umgang auf die Thematik schärfen. Und wichtig zu wissen, die Schilddrüse ist ein wichtiges Organ im endokrinen System, das Hormone produziert, die den Stoffwechsel, das Wachstum und die Körpertemperatur reguliert. Die Autoimmunreaktion führt dazu, dass das Gewebe der Schilddrüse nach und nach zerstört wird. Dies kann zu einer Abnahme der Produktion der Schilddrüsenhormone führen. Es kommt zu Symptomen wie Müdigkeit, Gewichtszunahme, Haarausfall, trockene Haut, Depression und Konzentrationsproblemen. Die Erkrankung hat einen Namen. Heute geht es um Hashimoto. Ich möchte heute besonders aufmerksam machen und einen kontroversen Blick wagen. Niemand bleibt von Krankheiten verschont. In der heutigen Welt, geprägt von zahlreichen Einflüssen, kann niemand sicher sein, dass nicht eines Tages, wenn man es am wenigsten erwartet, erste Symptome auftreten. Wir alle wissen das. Beschwerden sind zum Neuen normal geworden, aber es wird oft übersehen, dass sie nicht nur auf alltägliche Giftstoffe beruhen, sondern auch auf pathogene Keime, Viren und Bakterien. Zusätzlich zu diesen Herausforderungen stehen wir vor der Bedrohung durch Umweltgifte wie Pestizide, Herbizide, Lösungsmittel und chemische Substanzen, die industriell verarbeitet, unbemerkt in unserem Alltag agieren. Fette können das Blut verdicken und die normalen Selbstreinigungsmechanismen des Körpers beeinträchtigen. Inmitten dieses Durcheinanders benötigen wir vernünftige Grundinformationen, um zu verstehen, wie wichtig es ist, das Blut mit Obst, Gemüse und grünen Blättern zu verdünnen und den Fettverzehr einzuschränken, um die im Stoffwechsel entstandenen Schlacken loszuwerden. Die Belastung durch Umweltgifte steigt und wenn die Leber durch zu viel Fett träge wird, muss das Herz härter arbeiten, um durch das dickere Blut weniger Sauerstoff zu transportieren. Zudem dringen Giftstoffe in überschüssiges Fettgewebe ein, das sich um die Organe bildet. Ungeeignete Nahrungsmittel können gefährliche Viren und Bakterien ernähren, die für schwere Krankheiten und Beschwerden verantwortlich sein können. Die Frage, ob Viren und Bakterien Auslöser von angeblichen Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto sein können, muss erlaubt sein. Ein Beispiel sind Eier, die scheinbar eine gute Energiequelle sind, auch Proteine enthalten, die Viren, Bakterien und Pilze ernähren. Die in Eiern erhaltenen natürlichen Hormone können die eigene Hormondrüse beeinträchtigen und zu Störungen führen. Ebenso stellt sich immer wieder die Frage nach Gluten, das Krankheitserregern wie Viren Nahrung bietet. Gluten kann Entzündungen fördern, nicht weil es diese auslöst, sondern weil es Krankheitserregern Nahrung liefert, was zur Immunreaktion führt. Und durch diesen Prozess wäre die Kausalität für Autoimmunerkrankung eine andere. Dieser Blick mag konfrontierend sein, aber das ist beabsichtigt. Es sollte erlaubt sein, bisherige Erkenntnisse in Frage zu stellen und die komplexen Zusammenhänge von Gesundheit und Umwelt zu überdenken. Und natürlich muss ich über die Signale sprechen, die mit Hashimoto einhergehen, denn es ist tatsächlich der Fall, dass viele Menschen sich zunächst nicht bewusst sind, dass sie an dieser Erkrankung leiden. Ein Grund dafür ist, dass die Symptome oft schleichend auftreten und mit anderen gesundheitlichen Problemen verwechselt werden können. Und selbstverständlich können die Symptome von Person zu Person variieren und nicht jeder zeigt alle möglichen Anzeichen. Fangen wir mit der Müdigkeit an. Menschen mit Hashimoto erleben oft nicht nur normale Müdigkeit, sondern eine tiefe, anhaltende Erschöpfung, die selbst nach ausreichendem Schlaf nicht nachlässt. Und diese Müdigkeit kann sich als körperliche Schwäche, Antriebslosigkeit und allgemeines Unwohlsein manifestieren. Betroffene berichten manchmal von einem Gefühl, als ob sie gegen eine Wand laufen und selbst einfache Aufgaben können überwältigend erscheinen. Dann wäre da die Gewichtszunahme. Die Gewichtszunahme bei Hashimoto ist oft unerklärlich und kann trotz Bemühungen um eine gesunde Ernährung und ausreichende körperliche Aktivität auftreten. Das liegt daran, dass die verminderte Produktion von Schilddrüsenhormonen den Stoffwechsel verlangsamen kann, was zu einer Neigung zur Gewichtszunahme führt. Auch beobachtet Haarausfall. Der Haarausfall bei Hashimoto kann diffus sein, wobei das Haar über den gesamten Kopf hinweg ausdünnt. Die Haare können spröde und brüchig werden. Auch häufig ist die Kälteempfindlichkeit. Betroffene können eine gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber Kälte verspüren, da die Schilddrüsenhormone eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung einer normalen Körpertemperatur spielen. Auch ein Signal können Depressionen und Stimmungsschwankungen sein. Hashimoto kann die Funktion des Gehirns und des Nervensystems beeinflussen, was zu depressiven Verstimmungen oder sogar diagnostizierbaren Depressionen führen kann. Stimmungsschwankungen können von starken Schwankungen der Stimmung bis zu anhaltenden Gefühlen der Traurigkeit reichen. Nicht selten Verstopfung. Auch wieder auf eine verminderte Produktion von Schilddrüsenhormonen zurückzuführen, was sich auf den Darm auswirken kann und zu einer langsameren Darmtätigkeit führen kann. Das Ergebnis kann anhaltende Verstopfung sein, die oft als hartnäckig und schwer zu behandeln erlebt wird. Es wird auch berichtet von Menstruationsstörungen. Bei Frauen mit Hashimoto geht es besonders um unregelmäßige Menstruationszyklen. Dies kann sich als unvorhersehbare Menstruationsblutung, längere oder kürzere Zyklen oder andere Störungen in Zusammenhang mit dem weiblichen Reproduktionssystem zeigen. Sehr häufig Konzentrationsprobleme. Die Auswirkung von Hashimoto auf die Schilddrüsenhormone können kognitive Funktionen beeinträchtigen. Betroffene können Schwierigkeiten beim Konzentrieren, Gedächtnisprobleme und mentale Trägheit erleben, die ihre täglichen Aktivitäten beeinflussen können. Ich möchte aber noch einmal betonen, dass nicht alle Menschen mit Hashimoto all diese Symptome erfahren müssen und die Intensität kann variieren. Stellt sich natürlich direkt die Frage, wie Hashimoto diagnostiziert werden kann. Die Diagnose von Hashimoto beinhaltet in der Regel eine Kombination aus klinischen Untersuchungen, Bluttests und bildgebende Verfahren. Und da möchte ich gern einige der wichtigsten Schritte bei der Diagnoseerstellung nennen. Zunächst natürlich die Anamnese und körperliche Untersuchung. Das heißt, der Arzt wird eine gründliche Krankheitsgeschichte erheben und eine körperliche Untersuchung durchführen, um mögliche Anzeichen und Symptome von Hashimoto zu identifizieren. Hierbei wird besonders auf eine mögliche Vergrößerung der Schilddrüse geachtet. Dann kommen die bereits erwähnten Blutuntersuchungen. Die Bestimmung der Schilddrüsenhormonspiegel im Blut ist entscheidend. Dazu gehören Messungen von TSH, freiem T4 und freiem T3. Bei Hashimoto wird oft ein niedriger T4-Spiegel in Verbindung mit einem erhöhten TSH-Spiegel beobachtet. Ein weiterer wichtiger Bluttest ist der Nachweis von Antikörpern gegen Schilddrüsenantigene wie Anti-TPO und Anti-TG. Das Vorhandensein dieser Autoantikörper ist charakteristisch für eine autoimmune Schilddrüsenerkrankung wie Hashimoto. Mögliche Hilfe ist der Ultraschall der Schilddrüse. Ein Schilddrüsen-Ultraschall kann durchgeführt werden, um die Struktur der Schilddrüse genauer zu untersuchen, was ermöglicht Veränderungen wie eine Vergrößerung der Schilddrüse oder das Vorhandensein von Knoten zu identifizieren. Weiteres Mittel ist die Feinnadelbiopsie. Kann in einigen Fällen notwendig sein, insbesondere wenn auffällige Knoten in der Schilddrüse gefunden werden. Dieses Verfahren kann helfen zu bestimmen, ob Knoten gutartig oder bösartig sind. Und dann wäre da noch die Szintigraphie, das ist ein nuklearmedizinisches Verfahren. In bestimmten Situationen kann eine Szintigraphie durchgeführt werden, um den Funktionszustand der Schilddrüse zu beurteilen. Das ist jedoch nicht routinemäßig erforderlich und wird eher bei unklaren Befunden eingesetzt. Wenn die genannten Untersuchungen zusammen durchgeführt werden, kann der Arzt die Diagnose von Hashimoto stellen. Es ist wichtig zu betonen, dass die genaue Vorgehensweise je nach individuellen Umständen und ärztlichen Ermessen variieren kann. Wenn jemand Symptome von Hashimoto zeigt, ist es natürlich ratsam, einen Arzt aufzusuchen, um eine genaue Diagnose und geeignete Behandlung zu erhalten. Kommen wir zu den konventionellen Behandlungsmöglichkeiten. Die Behandlung von Hashimoto zielt grundsätzlich darauf ab, die Symptome zu lindern, die Schilddrüsenfunktion zu stabilisieren und mögliche Komplikationen zu verhindern. Und ich möchte hier einige der gängigen Behandlungsmöglichkeiten nennen, sowie Anpassungen im Lebensstil, die in Erwägung gezogen werden können. Die Hormonersatztherapie. Das ist die häufigste und effektivste Behandlung. Die Hormonersatztherapie mit synthetischen Schilddrüsenhormonen, insbesondere Levothyroxin. Dieses Medikament gleicht den Mangel an Schilddrüsenhormonen aus und hilft, die Symptome zu kontrollieren. Ja, und auch selbst konventionell wird eine ausgewogene Ernährung empfohlen. Es geht darum, die Aufnahme von nährstoffreichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und magerem Eiweiß zu erhöhen, um Symptome zu mildern. Und tatsächlich wird, oh Wunder, auch beobachtet, dass einige Menschen Erleichterung finden, wenn sie glutenfrei essen. Schulmedizinisch konnte jedoch bisher ein direkter Zusammenhang noch nicht belegt werden. Wie bei fast allen Krankheiten haben wir auch hier das Thema Stressmanagement. Stress kann die Symptome von Hashimoto verschlimmern. Also gern auf bewährte Techniken zur Stressbewältigung wie Meditation, Yoga oder tiefes Atmen zurückgreifen, um Stress zu reduzieren. Am besten eine Kombination aus Ernährung und Stressreduktion, um das allgemeine Wohlbefinden als Fundament zu fördern. Unbedingt ausreichend Schlaf. Schlaf ist für Menschen mit Hashimoto besonders wichtig, da Müdigkeit und Erschöpfung häufige Symptome sind. Eine ausreichende Schlafmenge und Schlafqualität ist extrem wichtig für die Regeneration, und da gern noch einmal in die Folge Schlafstörung reinhören. So, und jetzt würde ich gerne noch einmal einen alternativen Blick werfen auf die im Vorspann schon erwähnte Ernährung und Vermeidung von Schadstoffen und Toxinen. Unbedingt Kontakt mit Umweltgiften und Schadstoffen minimieren. Da ist die Palette natürlich groß, da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Da geht es um jede Art von Toxinen, Pestiziden, Herbiziden, Lösungsmitteln und chemischen Substanzen, aber auch um die Reduzierung von industriellen Lebensmitteln sowie Industriezucker etc. Wenn wir einen Blick auf die Ernährung werfen, müssen wir einerseits grundsätzlich einen Blick auf förderliche Nahrungsmittel legen oder auf existierende Umstellungsprogramme oder eben auch die Themen Entschlackung und Detox. Es gibt unterschiedliche Arten und Intensitäten von Reinigungsprozessen, und es geht darum, tiefsitzende Giftstoffe und Krankheitserreger auszutreiben und damit die Tür zu einer Zukunft zu öffnen, um ohne chronische Symptome zu leben. Gern bei detaillierten Fragen zu den Programmen über die Mailadresse in den Shownotes. Aber natürlich gibt es Nahrungsmittel, die helfen, Hashimoto zu bekämpfen, unabhängig von entsprechenden Programmen. Einen kleinen Einblick möchte ich geben. Es geht um Kirschen, Orangen und Mandarinen, Mango, Papayas, Keimlinge und Sprossen, Kohl und Kreuzblüter, grünem Spargel, Himbeerblätter, die bei Hormonstörungen grundsätzlich gut sind, Kurkuma, atlantisches Meergemüse wie Algen. Empfehlenswert aber, wie gesagt, einen kompletten Umstellungsprozess einleiten oder ein speziell entwickeltes Entschlackungsprogramm. Und hier gern auf mich separat zukommen. Und da sind wir bei der Frage nach der Prävention. Schulmedizinisch sind die Aussagen gleich. Es gibt keine spezifische Methode zur Prävention von Hashimoto, da die genauen Ursachen der Erkrankung nicht vollständig verstanden sind. Es gibt einige Ansätze und Überlegungen, die möglicherweise helfen können. Dazu wird immer wieder genannt die Jodzufuhr. Denn ein ausgewogener Jodstatus ist wichtig für die Gesundheit der Schilddrüse. In Regionen mit Jodmangel kann eine ausreichende Jodzufuhr helfen, das Risiko von Schilddrüsenerkrankung zu verringern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass exzessiver Jodkonsum auch negative Auswirkungen haben kann. Ebenfalls wichtig zu betonen, dass die genauen Ursachen der Erkrankung multifunktionell sind. Menschen, die genetisch vorbelastet sind oder bereits Anzeichen von Schilddrüsenproblemen haben, sollten natürlich besonders auf die Gesundheit achten. Ich bin aufgrund der Recherche und dem jahrelangen Beschäftigen mit Viren und Bakterien der persönlichen Meinung, dass die bereits genannten Alternativen hinsichtlich Ernährungsumstellung, Entschlackungsprozessen und Reduzierung von Toxinen die eigentlichen Ursachen bekämpfen und nicht nur Symptome lindern. Ich muss allerdings dringend betonen, dass diese Ansätze oft kontrovers diskutiert werden und ihre Wirksamkeit und Sicherheit nicht durch umfassende wissenschaftliche Studien belegt sind. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar Ergänzungen, die weiter betrachtet werden können. Nahrungsergänzungsmittel, um mögliche Nährstoffmangel auszugleichen oder die Schilddrüsenfunktion zu unterstützen. Dazu gehören Selen, Vitamin D, Zink, Omega-3 und andere. Dann hätten wir die Kräutermedizin. Einige Kräuter werden traditionell zur Unterstützung der Schilddrüse eingesetzt. Beispielsweise wird Ashwagandha manchmal als adaptogenes Kraut betrachtet, das dazu beitragen könnte, den Stress zu reduzieren und das Immunsystem zu stärken. Auch Akupunktur wird diskutiert und als Mittel zur Linderung von Hashimoto-Symptomen und zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens genutzt. Es gibt jedoch begrenzte wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit von Akupunktur bei dieser speziellen Erkrankung. Viel Stoff und auch kontrovers, aber ich finde es sehr interessant. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Vielen Dank für deine Zeit und wie immer gilt, wenn du Fragen, Anregungen, Feedback, Hinweise oder Tipps hast, gern an die Mailadresse in den Shownotes. Bis nächste Woche, lass es dir gut gehen und lausche. Die Sirene des Körpers, der Podcast, der deine Sinne schärft und dich lehrt, auf deinen Körper zu hören. Bleib gesund. Ciao.